Gut.
Dazu noch eine Anmerkung. Also ich finde das auch sehr spannend, ne? Also ich meine, dieses Thema Learning Analytics, ich habe da selber wenig Ahnung von. Ich finde das faszinierend irgendwie und kann mir das theoretisch auch gut vorstellen. Und ich würde mal vermuten, wenn man zum Ergebnis kommt, okay, die Situation ist zu komplex im Augenblick, um es zu handeln, dann werden die technikbegeisterten Anhänger sagen, dafür brauchen wir mehr Erfahrung und mehr Daten. Ne? Das heißt also, da steigt man dann ja direkt in eine ganz spezielle Art und Weise des Umgangs auch mit Daten ein, wo ich dann auch so auf einer anderen Ebene dann doch ein gewisses Schaudern empfinde, was das so bedeutet, wie gläsern dann die Lehrer werden oder die Lernenden werden. Das heißt also, ich glaube, dass das in den USA auch schon, da ist man, glaube ich, sehr viel weiter als bei uns. Und ich sehe da noch einen Haufen Probleme, die dann halt auch da so mit reinkommen. Ne? Ich meine, wenn man genau weiß, was ist das für ein Typ, wie ist der strukturiert, wie ist dessen Charakter, mit was beschäftigt er sich, über was denkt er, wie schnell macht er Fortschritte, all das wird ja alles mitgescannt. Das heißt, also ich bin, so stelle ich mir das vor, online auf einer Plattform, wo ich das vorgesetzt bekomme und ich kann mich bewegen und jede Handhabung, jede Sekunde, die ich länger warte oder nicht warte, wird quasi mitgescannt. Scannt und dann ausgewertet, ne? Und ich finde es auf der einen Seite faszinierend, das heißt also, ich kann mich dieser Technikbegeisterung nicht ganz entziehen es ist natürlich ein schöner Traum, aber ich weiß nicht, was man dafür dann halt auch bezahlt, ne, an Freiheit.
Also ich möchte sozusagen jetzt auch nochmal versuchen, so ein bisschen den Bogen zu spannen. In dem Gespräch ist es ja so, dass man durchaus auch mal so die diversifizieren kann und differenzieren kann und auch so ein bisschen Problemlandschaft skizzieren kann. Aber es gibt natürlich auch Lösungsvorschläge an der Stelle. Und das möchte ich auch nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Ne? Was man aber einfach sehen muss, ist das Thema MOOCs und das Thema Open Educational Resources ist ein Thema, was uns in der Debatte content-orientiert aufstellt. Das muss man ganz klar mal sagen. So, da geht es nicht um den ganzheitlichen Bildungsprozess, sondern um die Frage, sind diese 27 Videos a 8 Minuten von hoher Qualität oder nicht? Und die Illusion dahinter ist, wenn die von hoher Qualität sind, was auch immer das ist und wie wir es, dann lernt der Lerner gut und dann investieren wir da 3 Millionen drin, weil dann können da alle 80 Millionen Lerner mit lernen und dann haben wir doch was Gutes getan. So, das ist eine content-orientierte Debatte. Das muss man auch mal übrigens ganz klar festhalten an der Stelle. Ne? Also das ist sozusagen etwas, wovor wir in der Pädagogik schon lange weiter sind, ja. Also das kommt jetzt aber wieder, weil da eine Illusion, eine Vision, ein Mythos gewissermaßen drin liegt, ja. Das muss man aber einfach mal feststellen. So, das also mal dahingestellt. So, was machen wir denn jetzt aber eigentlich damit? Also wie kriegen wir es denn jetzt trotzdem hin? Und ich bin ja auch ein Verfechter von Offenheit, von offenen Ressourcen, von offenen Bildungsprozessen. Und ich bin das auch deswegen, weil ich denke, man kriegt das sozusagen auch hin, auch qualitätsgesichert auf eine hohe, gute Art und Weise hin. Ne? Ich glaube, was man sehen muss, ist, man braucht einen als Hochschule, als sozusagen Bildungsinstitution, braucht man bestimmte Kompetenzen dafür. So, man muss einfach die Kompetenz haben zu sagen, wofür setze ich das eigentlich ein? Denn man im Grunde genommen auf der untersten Ebene kann man einfach sagen, anstatt von irgendwelchen Büchern in der Bibliothek nutze ich und empfehle ich meinen Studierenden jetzt 5 verschiedene Online-Kurse. Die haben wir uns angeschaut, die empfehlen wir und die können die auch nutzen. Das entspricht dem, was wir als Lehrende denken, wie wir es früher mit Büchern gemacht haben. Jetzt machen wir es mit Online-Kursen. Das ist sinnvoll und nützlich. So, das ist kein Problem. Also an der Stelle sozusagen brauche ich lediglich die etwas weitere Brille, dass ich mir eben nicht nur Bücher anschaue, sondern eben auch Online-Kurse. Und genauso mit Ressourcen, offenen Ressourcen, also kleineren Einheiten, nicht Kursen, sondern einfach nur Ressourcen, kann ich ganz genauso machen. Kann sagen, also es gibt hier im Netz zum Sprache lernen diese 27 guten Ressourcen und die könnt ihr nehmen, liebe Studierende, liebe Schüler. Das haben wir uns angeschaut, das ist unser Experten, das ist gut. Ne? Wenn man auf eine höhere Stufe geht, dann braucht man noch mehr Kompetenzen. Dann braucht man möglicherweise die Kompetenzen, dass man sagt, also höhere Stufe im Sinne dieser Open Educational Practice Stufen. Ne? Also dann braucht man möglicherweise die Kompetenz zu sagen, braucht man die Kompetenz zu sagen, in einem Bildungsszenario, wo die Lernenden nicht die Ressourcen nur nutzen, die ich als Lehrender ihnen gebe, die ich qualitätssichere, sondern die sie selber möglicherweise finden. Da brauche ich als Lehrender andere Kompetenzen, meinen Lernenden beizubringen, wie sie selber individuell ihren Lernprozess evaluieren können, peer reviewen können, wie sie Social Ranks nutzen können, was das eigentlich genau bedeutet, wenn man in so einer Lernmaterialdatenbank ein 5-Star-rated Lernmaterial findet, dass das möglicherweise nicht heißt, dass das genau das Richtige für mich ist, wie bei Amazon, sondern dass das immer noch sein kann, dass ich da kritische Fragen dran habe, auch wenn alle anderen 7000 User das 5-Star geratet haben. So. Also, dass einfach diese Reflexionsthemen sozusagen bearbeitet werden. Ich muss die fit machen dafür, fit für die Offenheit. Ich muss sie fit fürs weite Meer machen, raus aus dem Teich sozusagen. Ne? Und wenn man dann noch höher geht und sagt, Lernende, gerade im Weiterbildungsbereich wird das sicher in Zukunft wichtig werden, jetzt nicht in unserem Bachelor- und Masterprogramm möglicherweise, ja, aber schon im PhD-Bereich ist das so und dann im Weiterbildungsbereich. Lernende sind im Grunde genommen eigentlich ihre eigenen Goldsucher. Ja, so soll der lebenslang Lernende in seiner eigenen lebenslangen Lernbiografie zukünftig selber navigieren. Ja, der professionelle Lerner, der autonome Lerner, der soll eigentlich in der Lage sein, sozusagen den Lehrenden nur noch als einen Experten, einen Reflexionsgehilfen heranzuziehen, der ihn das Stück begleitet und ihm hilft, richtige Fragen zu stellen und Problematiken zu entwickeln und entdecken. Aber nicht mehr derjenige sein, der ihm das Wissen, was er möglicherweise in den nächsten 3 Monaten braucht, auf dem goldenen Tablett serviert. Mhm. So, ne? Und da ist die Frage der Qualitätssicherung dann sehr, sehr stark beim Lernenden selber. Aber was die Bundesregierung interessiert, ist natürlich jetzt sozusagen nicht so sehr Stufe 2 oder Stufe 3, sondern das ist tatsächlich das sehr pragmatische Herangehen, zu sagen, gibt es eigentlich Bildungsressourcen, die unsere Professoren alternativ zu den Lehrbüchern vorschlagen können, ihren Studierenden? Ich habe jetzt gestern Hochschulforum Digitalisierung in Berlin mit Kollegen gesprochen, die haben mir von haben vergessen, den ersten Universitäten und Fachhochschulen erzählt, bei denen es Professoren gibt, die das richtig zum Schema erhoben haben. Die gesagt haben, 20% aller unserer sozusagen Kurse sollen bestehen aus Kursen anderer Hochschulen, die offen zur Verfügung gestellt werden. So, die wir vorher uns angeguckt haben. Oft sind das dann Hochschulen, die zu denen wir vielleicht auch einen Vertrag oder eine Art von also Beziehung haben, Agreement oder so, oder einen Austausch haben oder sowas, die wir kennen. Ne? Und da können wir problemlos sagen, also das müssen wir nicht mehr selber machen, das haben die schon gemacht, das ist gut bei denen und da können die das buchen. So, ne?